Die meisten Leute beenden ihre Bildung, sagen wir mal, wenn sie Abitur machen, dann sind sie 18 mittlerweile, ich war damals 19, jetzt wieder werden sie 19 sein, die Leute. Dann machen sie vielleicht noch ein Studium, dann sind sie so Mitte 20 vielleicht. Der größte Teil des Lebens kommt danach.
Ja, klar.
Das heißt, wir brauchen eine lebenslange Bildung und dafür stehen Volkshochschulen und das seit über 100 Jahren, sind wir verlässliche Partnerin. Leute, die bei uns erst in Deutschkursen waren, dann Kursleiter geworden sind und jetzt Kollegen sind,
ja, toll.
Dann denke ich, gibt es irgendwo einen geileren Job? Das ist ein Hammer. Und ich bin täglich dankbar, dass ich keinen Bullshit-Job habe, sondern dass ich einen Job habe, wo ich tagtäglich erlebe, der bringt uns als Gesellschaft weiter.
Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen gerade Ihnen ganz persönlich. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie könnten ja genauso Schach lernen oder Schmuck aus Gold schmieden oder Ihr Englisch aufpeppen. Alles möglich und Sie ahnen ja schon wo. Das Wichtigste vorab, Sie sind zu Gast bei der Sparkasse Essen. Im Podcast Zuhause in Essen spreche ich Monat für Monat mit Menschen, die schon wissen, was Essen so großartig macht. Und die daran arbeiten, dass das immer besser wird. Klicken Sie sich gern auch durch die anderen dutzenden Folgen, die wir haben. Treffen Sie den Mann hinter Herbert Knebel, Uwe Lüko. Oder erleben Sie das Herz von Zollverein. Und folgen Sie mir heute hinein in die Volkshochschule Essen. Das Gebäude kennen wir alle, nicht zu übersehen zwischen Lichtburg und Dom. Aber waren Sie schon mal drin? Mal Handzeichen, wer war schon mal? Eben, noch nicht alle. Also treffe ich den immer noch frischen Direktor Stefan Rinke. Seit April 24 im Amt. Und wenn wir gleich mal Zahlen nennen zu dieser riesigen VHS, einer der ältesten in Deutschland, muss ich eine Frage zuerst stellen. Kennt Stefan Rinke alle Angebote der VHS, wenigstens vom Titel?
Ich könnte jetzt natürlich nicht aufzählen, aber ich kenne die insofern, als dass ich immer das Programmheft einmal Korrektur lese, bevor es dann rausgeht. Und insofern habe ich die zumindest einmal gelesen. Und glauben Sie mir, jedes Mal, wenn ich unser Programmheft uns angucke, sehe ich wieder eigentlich so, krass, machen wir auch.
Okay, jetzt kommt das Quiz. Ich nenne einen Titel und Sie sagen mir, was sich dahinter verbirgt.
Okay.
Mir reicht ein Stichwort. Workshop Flakon aus Beton.
Das ist ein Workshop zum plastischen Gestalten, wo in der Tat Gefäße wie Vasen, Flakons und so weiter aus Beton gegossen werden.
Gestalten Sie einen echten Hingucker für Badezimmeranrichte oder Kommode. Lernen Sie dabei das plastische Arbeiten mit Beton. Einen befüllbaren Flakon aus Beton. So, Energiebooster mit kleinen Schritten in die Kraft kommen.
Das ist ein Angebot aus dem Bereich unserer Gesundheitsbildung und das könnte entweder ein Bildungsurlaub oder ein Wochenendworkshop sein. Und es geht in der Tat um Körperarbeit und Atmung, um halt im Alltag resilienter zu werden, Energie zu behalten, solche Sachen.
Auf Lösung? Fühlen Sie sich oft schlapp und ausgelaugt, haben zu nichts Lust? In diesem Kurs erlernen wir verschiedene Atem- und Meditationstechniken. Jetzt mein absoluter Liebling, Edelziege, Fuchsschaf und Schlotterkamm, alte Nutztierrassen erleben, verstehen und streicheln.
Das ist, glaube ich, ein Angebot, was wir mit der Gruga zusammen realisiert haben, auch in dem Bereich von Björn Mastiot, Gesundheit, Umwelt und Natur. Ich habe keins der Tiere selbst gestreichelt.
Ja, das kann ja noch kommen. Im Stallgebäude des Gruger Parks. Ist aber auch schön für Kinder ab 6 und so. Das klingt gut. Also Semester beginnt ab Mitte September. Sofort sind die Kurse buchbar. Über wie viele Kurse sprechen wir da wirklich?
Das sind so gut 1200 Angebote, die wir in diesem Semester anbieten. Da ist, wie gesagt, aus allen Bereichen was dabei. Semesterschwerpunkt ist diesmal das UN-Nachhaltigkeitsziel 5, Geschlechtergleichheit.
Kommen wir dazu.
Und das hat einfach damit zu tun, dass wir uns vorgenommen haben, für die nächsten Semester und ein paar Semester machen wir es schon, uns immer ein UN-Nachhaltigkeitsziel vorzunehmen, weil wir das Gefühl haben, die sind nicht so wirklich in den Köpfen der Bevölkerung. Und wenn die nicht in den Köpfen der Bevölkerung sind, dann kann die Bevölkerung auch die Politik nicht daran erinnern, dass die sich mal darauf verständigt haben, dass wir die erreichen wollen.
Und wie viele Menschen erwarten Sie in so einem VHS-Jahr 25, 26?
Ja, das sind so, wenn man die Personen rechnet, sind das so zwischen 17 und 18.000 immer. Die so regelmäßig zu uns kommen. Da sind natürlich auch Wiederholungstäter dabei. Und wenn wir Ausstellungen haben, ist es sehr, sehr schwierig, dann wirklich genaue Zählungen zu machen, weil die Leute kommen dann einfach. Ne?
Das heißt, es gibt so richtige VHS-Ultras. Also die sagen, was ich möchte gerne montags den Betonflakon basteln und freitags das bunte Bentheimer Schwein streicheln. Oder sind es auch Menschen, die ganz speziell es auf eine Fähigkeit, die sie hier lernen wollen, anlegen?
Sowohl als auch. Also es gibt wirklich alles. Wir waren jetzt am Samstag auf dem Gutes Klima Festival und sind da mit den Leuten ins Gespräch gekommen. A, war ich überrascht, wie viele Leute schon am ersten Tag, wo das Programmheft erschienen war, es war als Zeitungsbeilage in WAZ und NRZ beigelegt, gesagt haben, ach, brauche ich gar nicht mitnehmen, habe ich heute Morgen ja schon in der Zeitung gehabt. Ja. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, ich mache ja seit Jahren bei Ihnen Kurs XY. Ja. Und dann aber auch eben Leute, die sagen, ach, wo ich Sie gerade spreche, haben Sie auch was zum Thema Rhetorik?
Ja.
Oder mein Sohn kommt jetzt in die Oberstufe, muss da noch mehr Referate halten, haben Sie irgendwie was für junge Leute, um freier zu reden, um sicherer zu sein und so weiter und so fort.
Die, die immer kommen und die, die es auf einen speziellen Kurs anlegen, machen Ihnen ja ein ganz unterschiedliches Kompliment. Aber beide machen Ihnen Komplimente.
Das ist richtig, genau. Und für alle sind wir da.
Ja. Die VHS als Lebensbegleiter ist es für Sie ja auch fast ein halbes Leben jetzt, ne?
Ja, schon lange.
Nehmen Sie uns mal mit in dieses Haus. Wir fangen an. Die VHS, die Volkshochschule, ein Gebäude, prächtig, mitten in der Stadt, das Sie, als Sie es zum ersten Mal gesehen haben, ich glaube vom Riesenrad gar nicht als Volkshochschule erkannt haben, ne? 2004?
Richtig, das Schild war nicht dran und das sah so professionell, modern, prunkvoll aus, dass ich gedacht habe, ja, da hat bestimmt einer dieser Energieriesen in Essen sich hier so ein Schulungszentrum hingesetzt, weil man konnte in die Klassenräume reingucken. Mhm. Und sah halt eben vorne jemand stehen an so einer Tafel und eine Gruppe, die drumherum saß. Das heißt, irgendwas musste es mit Bildung zu tun haben. Mhm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass eine Volkshochschule so schön untergebracht werden kann. Ein Jahr später war ich dann hier.
Ja, Sie haben ja auch den deutschen Vergleich. Ist es eine der ältesten? Ist es auch eine der prächtigsten?
Das kommt immer so ein bisschen auf den Geschmack an. Also was ich bei uns wirklich sehr reizvoll finde, ist, dass wir diesen alten Teil des Gebäudes, des Lichtburgsgebäudes haben, das mit dem modernen Teil, wo dieser Glaskasten ist, halt eben wunderbar verbunden kriegen. Ich glaube wirklich, viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen VHS, die zum ersten Mal bei uns sind, alle immer total begeistert. Ich mag es aber auch, wenn man das irgendwie hingekriegt hat, so richtig so ganz altehrwürdige Gebäude, dann aber gut hinzukriegen. Ja. Also dass dort halt eben auch die Unterrichtstechnik modern ist, dass man vernünftige Internetanbindungen hat. Und das ist natürlich, je dicker die Mauern, umso schwieriger ist das dann mit WLAN und so weiter. Mhm. Also ich würde unser Gebäude für kein Geld der Welt irgendwie eintauschen wollen, muss ich einfach sagen.
Sie haben auch, wenn ich Ihnen das Kompliment machen darf, auch super WLAN.
Das ist flott, ja, das ist richtig.
Ich erschlage Sie jetzt mal mit so Vorurteilen. Mal ein Tango-Kurs, ein bisschen Plattdeutsch, die Einführung in Outlook. Die Menschen in den Kursen sind eher weiblich, sind eher 50, über 50, heißen Marianne, ist auch mal eine Gabi dabei. Wo liege ich mit diesem schlimmen Vorurteil falsch und wo liege ich richtig?
Sie liegen falsch, wenn Sie glauben, dass die Mariannes, die über 50 sind, in allen Kursen sitzen. Sondern wir haben in der Tat den kompletten Querschnitt der Essener Stadtbevölkerung bei uns. Wo es aber eben noch hakt, und das ist eins meiner Ziele, ist, dass die nicht in allen Bereichen zu finden sind. Und ich habe damals bei meinem Einstellungsgespräch, beim Bewerbungsgespräch gesagt, ich möchte es zeitnah hinbekommen, dass man bei uns die Tür aufmachen kann zu irgendeinem Kursraum und nicht mehr sofort sieht, ah, das ist ein Deutschkurs, ah, das ist ein Französisch-Konversationskurs, weil man sieht die Damen, die irgendwie so aus Bredeney zu sein scheinen, sondern es ist so eine Durchmischung da, dass man das nicht mehr sofort erkennen kann.
Verstehe ich, ja. Mhm.
Und als Volkshochschule sind wir hier in Essen, glaube ich, einer der wenigen Orte, wo fast alle Generationen mit den unterschiedlichsten Herkünften und den unterschiedlichsten Bildungsbiografien an einem Ort zusammenkommen.
Ja.
Na, und dann kann es halt eben echt so sein, wie der Kollege letztens noch erzählt hat, er hat hier ein Philosophieseminar geleitet und sagte, ich hatte so einen Spaß, da saß eine Kassiererin zusammen mit einem Geschäftsführer im gleichen Kurs und haben sich, ich glaube, es war über Kant, unterhalten.
Ja.
Und das macht den Reiz unseres Konzeptes aus. Also das Konzept ist der Volkshochschule, meine ich jetzt nicht unbedingt der Volkshochschule Essen.
Sie haben einen schönen Satz gesagt, kommen Sie zu uns, wenn Sie die Welt nicht mehr verstehen. Würden Sie sagen, auch das ist es? Also die Welt verstehen, bevor ich mich vielleicht überfordert fühle? Ist das VHS im Jahr 2025?
Mit Sicherheit auch, ja klar. Also zu uns kommen Sie, weil wir Dinge im Kontext halt eben auch behandeln. Das heißt, es gibt Sachen, die kann man nicht in einem TikTok-Reel oder in einem Insta-Short vermitteln, sondern da braucht es ein bisschen mehr. Da braucht es Kontext, da braucht es eben auch Gespräche, da braucht es Gespräche auf Augenhöhe und das sind wir weiterhin. Und wenn man halt eben guckt, die Ukraine-Krise beginnt und nach kürzester Zeit sind wir in der Lage, mit einer Videoschalte von der Grenze von der Ukraine nach Polen mit einem Reporter uns erklären zu lassen, A, wie ist die Lage vor Ort und B, warum gibt es diesen Krieg überhaupt? Wie ist das entstanden? Hätte man das kommen sehen müssen, können und so weiter und so fort. Und das hilft natürlich dann den Leuten, später ihre eigene Meinung zu bilden. Das heißt, bei uns kriegen sie keine Meinung, sondern sie kriegen die Fakten, aufgrund derer sie sich dann anschließend eine Meinung bilden können.
Krieg als Krise, es gibt natürlich auch andere Dinge, künstliche Intelligenz, andere Dinge, die heutzutage überfordern können.
Ja, natürlich. Also gerade ist zu Ende gegangen eine Themenreihe, die wir zusammen mit anderen Volkshochschulen gemacht haben zum Thema KI in der Tat. Anlass ist der jährlich stattfindende Digitaltag. Mhm. Und wir haben das halt eben dann gesagt, wir machen zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, weil es Online-Veranstaltungen sind. Da ist es bescheuert zu sagen, jeder macht das selber. Da kann man lieber die Kräfte bündeln, kann dann auch eine größere Reichweite erreichen. Und haben da halt die unterschiedlichsten Aspekte von KI behandelt. Von so Hands-on-Themen wie, wie mache ich das überhaupt? Wie kann man so ein Bild generieren? Hm. Bis hin zu, wie kann ich Realität, reale Bilder von Deepfakes unterscheiden?
Ganz wichtiges Thema, ja. Medienkompetenz.
Genau, diese Sachen. Aber eben auch, naja, wie wird so eine KI überhaupt trainiert? Hm. Was passiert, wenn KI mit Daten trainiert wird, die einfach im Internet rumliegen? Hm. Also perpetuieren wir damit Rollenvorstellungen, die wir vielleicht so gar nicht mehr haben wollen. Hm. Aber die Trainingsdaten sind halt eben so, ne?
Das ist VHS 2025. Kurz zur Geschichte. Die VHS wurde gegründet ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg. 1919. Von wem, mit welcher Idee in diesem schweren Jahr?
Also die Idee war in der Weimarer Republik, deswegen hat sie 1919, haben alle Volkshochschulen Verfassungsstatus gekriegt. Das heißt, man musste eine Volkshochschule haben.
Ah, okay.
Aber die Idee war wirklich nach diesem schlimmen Krieg, wo die Gesellschaft anschließend sehr zersplittert war, war wirklich die Hoffnung und das Ideal, die Vision, dass man mit einer Volksbildung, mit Erwachsenenbildung es hinkriegt, die Gesellschaft demokratisch zu gestalten. Also es ging wirklich darum, die Gesellschaft zu einen, Unterschiede so weit wie möglich bildungsmäßig abzubauen. Damit hat man aber letztendlich Ideen und Ideale wieder aufgegriffen, die es durchaus auch schon vor dem Krieg gab. Hm. Also es gab zum Beispiel den Kruppschen Bildungsverein, der halt eben dann Arbeiterbildung gemacht hat.
Hm. Und heute die VHS weiterhin, Tochter der Stadt. Wenn so ein Kurs.
Nee, nicht Tochter, wir sind ein Fachbereich der Stadt.
Also
das, was früher ein Amt war.
Sie sind die Stadt.
Wir sind Stadt.
Und wenn so ein Kurs mit manchmal mehreren Terminen 8 € kostet oder 20 € kostet oder gar nichts kostet, dann ahne ich schon, es zahlt ein anderer.
Das ist richtig. Das sieht ungefähr so aus, dass es Landesmittel gibt. Da werden also zum einen programmplanende Menschen refinanziert, also was man so Programmbereichsleiter nennt. Dann werden aber auch bestimmte Kursarten gefördert, also Schulabschlusskurse werden nochmal separat gefördert. Das ist ungefähr so ein Drittel. Dann übernimmt ein Drittel die Kommune. Das heißt Bereitstellung des Raumes, Elektrizität und so weiter und so fort. Und dann ist der Rest halt eben über die Entgelte. Und das erklärt sich halt eben, so erklären sich dann halt eben die recht niedrigen Entgelte. Und wenn Leute zu mir kommen, ist das in der Tat früher so gewesen, wenn ich so einen Englischkurs beraten habe, dass die dann fragen, wie teuer ist denn der? Und da habe ich dann gesagt, ja, 120 €. Und dann sagten die, im Monat? Ich sage so, nee, für den ganzen Kurs. Und waren die immer ganz überrascht. Ich sage, ja, sie nehmen ja jetzt erst den Kurs wahr, den sie ja über ihre Steuern vorfinanziert haben.
Weil ja,
wenn
das schön
Land,
ist.
Schön, wenn es das Land Geld gibt und die Kommune Geld gibt, dann haben uns die Bürgerinnen und Bürger Geld gegeben.
Schön, dass Sie es so sehen. Das ist ja so.
Aber es ist auch Verantwortung. Also so leben wir das auch. Ne? Ja. Also wir gehen nicht mit unserem eigenen Geld um, sondern wir gehen mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger um. Und das ist eine Verantwortung, die nehmen wir ernst.
Ach, man kann so viel mit Ihnen machen hier. Wir haben ein bisschen was zum Haus gesagt, Vielzahl der Kurse zur Idee damals, Finanzierung im Schnelldurchlauf. Wir sprechen jetzt über das, was wirklich wichtig ist, nämlich das Heute und Morgen. Mhm. Wie entsteht häufiger ein Kurs? Kommen Anbieter zu Ihnen und sagen, da mache ich Ihnen gerne einen Kurs zu, wenn Sie erlauben? Oder schauen Sie, welches Thema ist jetzt wichtig? Wie decken wir das ab?
Das ist ja häufig eine Überschneidung. Also Leute, die zu uns kommen und ein Angebot machen, die kommen ja nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern die haben irgendwo auch einen Bedarf gesehen, dass bestimmte Arten von Kompetenzen vielleicht nicht ausreichend in der Bevölkerung vorhanden sind, dass die vielleicht aber auch eine Vision haben, wie eine Gesellschaft gerechter, nachhaltiger und so weiter sein könnte. Dann kommen Initiativen manchmal auf uns zu. Aber natürlich ist die Arbeit von den Programmplanenden die, zu gucken, wo gibt es gesellschaftliche Bedarfe, wo arbeiten wir? Und ich meine, das ist ja der Grund, warum es zum Beispiel Schulabschlusskurse gibt. Weil auch im Landesgesetz halt eben schon vor langer, langer Zeit ein Bedarf gesehen wurde, dass Menschen, wo das Bildungssystem an ihnen gescheitert ist, trotzdem die Chance haben, einen Schulabschluss zu erwerben. Oder dass Menschen, die zu uns kommen, aus den verschiedensten Gründen, aus anderen Ländern, dass die Chance kriegen, bei uns Deutsch zu lernen.
Ja, die wichtigste Eigenschaft überhaupt.
Ja, natürlich. Und das sind, ne, also 50% aller Unterrichtsstunden sind Sprachkurse. Ja. Und von denen sind ungefähr die Hälfte Deutschkurse.
Ja, also mein Eindruck, als ich hier reinkam, und da wusste ich schon, dass ich mit dieser ganzen Marianne-Geschichte falsch liege, das Haus ist voll, es ist bunt, es ist jung.
Ja, ja, klar.
Also die Räume sind alle voll, da neben uns wird gerade, müssen ein bisschen leiser sein, eine Prüfung geschrieben und so. Das ist das richtig, richtig pures, eigentlich total schulisches Leben.
Na, es ist schulisches Leben, das kommt so ein bisschen darauf an, wie Sie Schule erlebt haben.
Einer sitzt vorne und die anderen sitzen drumherum und hören zu.
Nee, so ist es nicht.
Nein, ist es nicht.
Nein, so ist es nicht. Sondern von der Methodik her ist es eher so, dass die Leute miteinander reden und so lernen.
Ja.
Die Leute, die vorne stehen, das sind halt die Fachexpertinnen und Experten, die sich auch überlegen, wie kann ich mit welchen Methoden den Sachinhalt am besten vermitteln. Mhm. Ich bin selber Lehrer gewesen und es gibt im kooperativen Lernen einen wunderbaren Grundsatz über das Lernen. Und der ist, diejenigen, die arbeiten, sind die, die lernen. Mhm. Und wenn man als Lehrperson vollkommen erschöpft aus einem Unterricht rausgeht, heiser ist, der Mund trocken ist, dann hat man selber gearbeitet ohne Ende.
Ja.
Wahrscheinlich ist aber in den Köpfen der Teilnehmenden recht wenig übrig geblieben. Wenn die Teilnehmenden arbeiten, das heißt sich etwas erarbeiten, diskutieren, wie kann man einen Sachinhalt anwenden, was kann man machen, das, was sie vielleicht aus dem Sprachunterricht noch kennen, so Rollenspiele selber schreiben, die dann anschließend aufführen, dann haben sie was mit dem Lerninhalt gemacht. Und dann bleibt es aber auch in der Birne. Das ist der Unterschied zur Schule. Die allermeisten Leute kommen ja zu uns nicht, weil sie sich auf eine Prüfung vorbereiten wollen, damit sie das Zertifikat kriegen und dann ist denen der Rest egal, weil sie brauchen das Zertifikat, um das irgendjemandem zu zeigen.
Gibt's auch bestimmt, oder?
Gibt's auch ein paar, aber die allermeisten kommen, weil die was für sich lernen wollen. Nee. Wenn man was für sich lernen will, dann will man das auch behalten.
Ich habe größten Respekt vor allen, die dann nochmal auf diesem Weg auch einen Schulabschluss nachholen. Nicht zu unterschätzen. Und
nein,
das tun auch Personaler nicht.
Das sind die Leute, die sich ganz hart erkämpfen müssen, was anderen so ein wenig in den Schoß fällt.
Ja, geschenkt
aber wenn man,
wurde, ja klar.
Genau, wenn man sich die Biografien anguckt, und das ist vielen Leuten in der Gesellschaft nicht klar, also erfolgreichen Menschen ist häufig nicht klar, welche Rolle Glück gespielt hat, um so erfolgreich zu werden. Mhm. Das Glück, im richtigen Elternhaus geboren zu werden. Das Glück, eine Mutter zu haben, die sich darum kümmert, dass man morgens nicht ohne Frühstück in die Schule geht. Das Glück, dass überhaupt Geld da ist, um sicherzustellen, dass auch immer ein Frühstück da ist. All diese Dinge.
Ja.
Die Leute, die sich solche Sachen erkämpfen müssen, da habe ich den höchsten Respekt vor. Es ist viel, viel schwieriger, das so zu tun, wenn man erwachsen ist, als einfach so wie ich. Ich bin so durch das Schulleben so durchgecruised. Also ich war kein Überflieger. Ich habe auch schon mal um die Versetzung kämpfen müssen.
Abi 2,4.
Selbst das habe ich veröffentlicht?
Ja, ich finde alles raus.
Oh, meine.
Das ist bestimmt bei der Sparkasse hinterlegt.
Aber die 2,4 habe ich, glaube ich, wirklich mit einem Maximum an Spaß und einem Minimum an Langeweile hingekriegt und harter Arbeit.
Okay. Vielleicht schaffen Sie darauf eine kurze Antwort, weil das Thema nochmal wichtig ist. Ja, ich auch. Sie widmen sich diesem Jahr diesem schweren, auch etwas strukturigen Thema Geschlechtergerechtigkeit.
Mhm.
Sie haben schon gesagt, warum. Dass es eines der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ist und Sie regelmäßig diese Themen angehen. Wie machen Sie das?
Wie wir es immer machen, vielfältig.
Mhm.
Also zum einen machen wir das so, indem wir uns entschlossen haben, eine, wie man so heutzutage auf Neudeutsch immer so schön sagt, unsere Flagship-Reihe, die Reden von morgen, sonntags um 11 Uhr findet die immer statt.
Reden von morgen.
Reden von morgen ist eine Reihe, wo es um Themen geht, sagt von morgen, um Zukunft, Zukunftsausrichtung geht.
Ja.
Es ist eine Reihe, die ich wahrscheinlich eher der gesellschafts- und politischen Bildung zuordnen würde. Und in diesem Semester sind alle Personen, die dort sein werden, Rednerinnen, um zum einen sichtbar zu machen, dass es geht, weil wie oft sehen Sie ein Podium, wo wieder so Menschen sitzen, die so aussehen wie wir beide. Wir sind, also ich war mal blond, Sie sind es noch, mit blauen Augen.
Hm.
Und in einem gewissen Alter, ne?
Lehne ich aber mittlerweile ab. Also wenn wir wirklich rein männliche Runden, lehne ich ab.
Finde ich super. Finde ich großartig. Aber sieht man immer noch zu häufig.
Aber Sie wissen auch, dass Feminismus kein Frauenthema ist.
Nee, genau. Das ist der Grund. Also wie kann ich denn bitte als Sohn einer Mutter, Ehemann einer Ehefrau und nicht Vater von Töchtern, aber Onkel von sehr, sehr vielen Nichten, weil ich habe nämlich insgesamt 13 Neffen und Nichten. Wow. Wie kann ich denn da nicht Feminist sein? Das geht um Gleichheit, um gleiche Chancen.
Dann wollen Sie aber auch in diesen Kursen Männer sehen.
Genau das ist es nämlich.
Okay.
Genau das ist es nämlich, weil ganz häufig ist es so, gehen Sie mal in eine Buchhandlung und da gibt es so einen Tisch, da steht Frauenliteratur. Ja, was soll denn bitte Frauenliteratur sein? Das sind ganz häufig dann Bücher, die von Frauen geschrieben worden sind. Aber das heißt doch nicht, dass das Frauenliteratur ist, sondern es ist Literatur, die von Frauen geschrieben wurde, also von Menschen. Mhm. Die haben vielleicht für uns Männer nochmal eine total interessante Perspektive, wo wir lernen können. Und genau das ist es. Wir haben ganz wenig Angebote, die ausschließlich für Frauen sind bei diesem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Geschlechtergleichheit heißt das UN-Nachhaltigkeitsziel.
Okay.
Also wir haben einen Selbstverteidigungskurs für Frauen. Wir haben einen Finanzanlagekurs für Frauen, übrigens mit der Sparkasse.
Oh ja.
Aber ansonsten sind es ganz häufig Themen, wo sowohl Frauen als auch Männer hingehen sollten, um ein Bild davon zu bekommen, wie wir unsere Gesellschaft gerechter machen können, weil das ist Nachhaltigkeit.
Spannend. Jetzt haben Sie selbst die Sparkasse angesprochen. Ich habe hier einige Themen, weil die Sparkasse durchaus einer der treuen Partner ist, das muss man sagen. Wir haben also
ja,
auch hier einige Kurse von Trump-Schocks zu Smart Investments, Finanzstrategien in unsicheren Zeiten oder Investieren mit Verantwortung, nachhaltige Geldanlage in der Praxis. Wie wichtig sind solche Partnerschaften?
Die sind natürlich unheimlich wichtig, weil wir durch solche Partnerschaften, ob das jetzt mit der Sparkasse ist oder auch manchmal mit anderen Leuten, in der Lage sind, halt eben auch dann Angebote entgeltfrei anbieten zu können. Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass egal mit welchen Partnerinnen und Partnern wir da arbeiten, wir natürlich immer gucken, dass es Bildung ist und dass es keine Werbeveranstaltung ist.
Richtig.
Das heißt, wenn Leute von der Sparkasse zu uns kommen, um Finanzbildung zu machen, dann verkaufen die da nicht irgendwelche Portfolios, irgendwelche Finanzprodukte, die die Sparkasse hat, sondern sie informieren im Allgemeinen über Dinge, die es eben zu berücksichtigen gibt, wenn man Geld hat, was man anlegen kann.
Das heißt, die Sparkasse verkauft auch keine Gewürze, wenn sie sich beim Indientag beteiligt. Was ist denn der Indientag?
Der Indientag ist eine richtig, richtig lange Tradition an der Volkshochschule Essen. Hat im alten Gebäude an der Hollestraße schon stattgefunden. Und das ist quasi der Tag, den die deutsch-indische Gesellschaft zusammen mit uns gestaltet, um indische Kultur, indische Politik, indische Lebensweise der Essener Stadtbevölkerung nahezubringen. Und da ist von Tanz, Musik, über Vorträge aus der Wirtschaft ist da alles dabei. Und das ist ein richtig bunter Abend. Und wenn Sie dann in diesem Saal bei uns unten sind, der ja leider keine Fenster hat, dass man kann auch nicht rausgucken, irgendwann wissen Sie nicht mehr, wo Sie gerade sind. Sind Sie in Mumbai oder in Essen?
Ich habe die Sparkasse als Partypartner, habe ich sie schon gefunden, 2019 zum 100-Jährigen.
Ja, das also das sind immer, wenn wir große Dinge machen wollen. Und 2019, als wir 100 Jahre geworden sind, haben wir gesagt, wenn, dann machen wir eine richtige Feier. Mhm. Dann kriegen wir das bei der ganzen Finanzierung, die wir vom Land und von Kommune und von den Gelden kriegen, natürlich nicht hin. Also da kriegen wir unser wohlgemerkt exzellentes Standardprogramm hin, aber für Herausragendes braucht es eben Partnerinnen und Partner. Und die Sparkasse fördert zum Beispiel auch ganz viele Dinge über unseren Förderverein. Das heißt, der Förderverein der Freunde und Förderer der Volkshochschule Essen hat auch eben schon einmal nachgefragt und mehrmals nachgefragt bei der Sparkasse. Wir haben ja dieses und jenes, da würden wir die Volkshochschule Essen ganz gern unterstützen. Gibt es da eine Möglichkeit? Und auch solche Sachen sind möglich.
Mit Blick auf die Zeit überspringe ich die Frage, wie digitale Formate das Lernen verändern, denn Sie haben einiges an digitalen Formaten, da können Sie gerne einen Satz noch zu sagen.
Jede 10. Unterrichtsstunde ist eine Online-Stunde.
Tja, aber ich weiß nicht, gehen Sie mit? Das Magische hier im Haus passiert in der Begegnung, also Ihrem Pädagogenherzen sind Menschen, die kommen, doch lieber, oder?
Ja, Menschen, wichtig ist mir immer Begegnung.
Ja,
also man kann ja Begegnung auch online machen.
Ja,
also je nachdem, und das ist, wo ich so sagte, mit Methodik und so weiter, als Sie erzählt haben, da steht dann einer und die anderen sitzen drumherum. Also auch online kann man Formate gestalten, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Und so bin ich quasi, als ich 2007 hier angefangen habe, E-Learning einzuführen, war das nämlich quasi mein Ziel. Die Leute haben immer gedacht, ja, da gibt's dann Vorträge, das ist dann so ähnlich wie ein YouTube-Video, gucken nur live.
Ja, ja, ja.
Aber das ist genau nicht, sondern uns geht es in der Tat immer um Begegnung.
Das ist doch trotzdem schön, dass wir noch persönlich hier sind. Ne?
Das ist wunderbar, natürlich.
sind jetzt seit gut einem Jahr Direktor der Volkshochschule, aber schon seit 20 Jahren dabei. Der Vorteil: Sie kennen die Strukturen seit Jahrzehnten. Der Nachteil: Sie kennen die Strukturen seit Jahrzehnten. Was denken Sie?
Ich bin ein Mensch, der unheimlich neugierig ist. Ich bin also einer von denen, wenn es irgendwas Neues gibt, sage ich erstmal, geil, will ich mir angucken. Und ich glaube, das hilft einfach, neben den bekannten Strukturen, aber auch immer offen für Neues zu sein. Ich will mich überhaupt gar nicht selbst beweihräuchern, wenn ich das sage, sondern ich meine das ganz ernst. Ich würde behaupten, dass ich an unendlich vielen Innovationen, die hier im Hause stattgefunden haben, immer beteiligt war. Weil ich mich immer dafür interessiere, wie kann man etwas besser machen.
Zack, Sparkassenfragebogen, wir lieben Zahlen, Daten, Fakten. Stefan Rinke, Stefan mit PH, ganz frisch 50 geworden.
Das ist richtig,
genau. Herzlichen Glückwunsch. Tut das weh? Tut das weh? Bei mir ist noch so lange hin.
Nee, wenn ich sage, es war ein Tag wie jeder andere, dann stimmt das nicht, weil zum einen wir noch mal ein bisschen anders im Kreis der Familie gefeiert haben und auch noch mal ein bisschen größer. Wir machen eine Fete, das ist nicht zum 50., aber da feiern wir auch noch mal ein bisschen größer.
Venedig, habe ich gehört, haben sie doch gemietet.
Ach nee, Quatsch, das war jemand anders, ja. Der noch mehr Geld verdient als ich. Wo wir aber eben auch, also das ist Thema im Kollegium, also wie kann das sein, dass in heutigen Zeiten halt eben da Hunderte von Privatjets hinfliegen?
Wir sprechen jetzt von Jeff Bezos Hochzeit.
Genau, und die berühmte Marianne,
vor ein paar Tagen.
Joghurtdeckel von den Alu-Abreißern trennt und das dann vernünftig entsorgt in der gelben Tonne, um sicherzustellen, dass wir eine heile Welt haben, also die Umwelt schützen. Und das geht nicht übereinander. Und das sind aber eben auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir hatten letztens einen Vortrag zu den Crazy Rich. Da ging es um solche Sachen.
Jetzt lenken Sie aber ab von Ihrem 50. Geburtstag.
Das war gar nicht Absicht. Also das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich mich selbst gar nicht so wichtig nehme. Es war ein interessanter Tag. Das ist immer ein Tag, wo man auch ein bisschen zurückblickt und so weiter. Und ich habe den mit ganz, ganz viel Dankbarkeit erlebt. Dankbarkeit, dass ich die paar Krisen, die ich in meinem Leben hatte, gut überstanden habe, dass das auch Krisen waren, die man gut überstehen konnte, dass ich bei all den Kleinigkeiten gesundheitlich, die so da sind, mich als gesund betrachten würde, auch wenn ich ein bisschen auf meinen, deswegen laufe ich so viel. Also ich sage immer, mein Laufen ist so wie das Insulin für Diabetikerinnen und Diabetiker. Ich muss was für meine Herzgesundheit tun. Aber es ist ja alles harmlos
und
es ist
alles
glatt gegangen.
Und
deswegen Dankbarkeit.
Wirken ja auch wie Mitte 40.
Ach, mein Gott, nee,
danke. Wirklich, aber Sie sind wirklich so ein ganz dynamischer Typ. Also die 50 hätte ich jetzt nicht unterstellt. Sie sind nicht zu Hause in Essen, ne?
Da müssen wir Essener, ich bin in Mülheim geboren, wohne mittlerweile wieder in Mülheim, habe einige Zeit lang in Großbritannien im englischen Ruhrpott gewohnt. Also ich würde mich als Pottkind und als Europäer bezeichnen. Ja.
Genau, darüber sprechen wir jetzt nochmal. Dieser große Block England, der dann zu diesem akademischen Titel geführt hat, Bachelor Klammer auf, HONS, Klammer zu, und zum Master PGCSE für Spezialeinheit. Warum England für immerhin rund 10 Jahre? Ne?
Naja, ich habe ursprünglich Englisch und Erziehungswissenschaften studiert, um im deutschen Schulsystem Lehrer zu werden. Dann bin ich im Rahmen eines Austauschprogrammes mit dem Deutschen Pädagogischen Austauschdienst als sogenannter Fremdsprachenassistent an 2 englische Schulen gekommen. Und ursprünglich wäre das für 8 Monate gewesen. Und dann habe ich mich in 8 Monaten erst in das Land verliebt, dann in eine Frau. Die Liebe zum Land hält noch an, obwohl die mittlerweile seit dem Brexit ähnlich problematisch ist und sich so entwickelt, wie die Liebe zu der Frau sich damals entwickelt hatte. Dann habe ich dann mich deswegen entschieden, mein Studium in England zu beenden, dort Lehrer zu werden. Und ich bin nur durch den glücklichen Zufall, dass im Jahr 2002 die Queen ihr goldenes Thronjubiläum hatte, in Essen auf einer Hochzeit gewesen, weil die haben die Ferien deshalb verschoben und habe da meine jetzige Frau wieder getroffen. Die war eine Stufe über mir, Sie können sich vorstellen, zu Schulzeiten ist man da ein kleiner Fisch. Wenn man fast 30 ist dann relativiert sich das so ein bisschen. Und deswegen bin ich wieder in Deutschland, dann bin ich nach Deutschland gezogen nach 2 Jahren wieder.
Also die Queen hat sie verkuppelt.
Man könnte es so sagen. Wieder eine starke Frau, die mein Leben beeinflusst hat.
Ja. Bringt Ihnen die Erfahrung England, speziell England-Essen, bringt Ihnen das was? Sie haben schon gesagt, das englische Ruhrgebiet.
Ja, genau. Also ich bin wirklich in den englischen Pott gekommen. Ganz kurze Anekdote, in Birmingham ist die gleiche Bepflasterung wie die Kettwiger Straße, die hat. Und das ist in der Tat gekommen, weil die Birminghamer haben sich verschiedene Großstädte angeguckt in Europa und haben gesagt, ach, das sieht ganz gut aus, das wollen wir so machen wie die Essener. Aber das nehmen sie nicht wahr. Ich habe irgendwann mal mit einem Ratsherrn aus Birmingham gesprochen und sagte so, ich muss immer an Essen denken, wenn ich hier bin. Weil ihnen die Bepflasterung, die nehmen sie nur unbewusst war.
Die sehen Sie von
aber
mir.
Das ist es, ja, genau.
Wir schauen gerade drauf.
So, diese Bodenständigkeit der Leute, diese, es ist mir egal, wo du herkommst, Hauptsache du bist kein Doofmann, um andere Wörter nicht zu benutzen. Mhm. Aber der englische Pragmatismus, aber auch diese, die Engländer sind eigentlich technologiebegeisterter, als wir das sind. Also die nehmen, wir haben zwar noch immer diesen Ruf, ne, Vorsprung durch Technik, diese Slogans, die auch in der englischen Werbung dann auf Deutsch gezeigt werden. Ja. Also die denken immer, wir sind total effizient, technologiefreundlich und so. Und ich habe die Engländer häufig viel technologiefreundlicher erlebt.
Ja, gut, sie haben auch die industrielle Revolution erfunden.
Natürlich.
Leiden aber genau unter denselben Prozessen, die wir jetzt hier auch haben.
Und wenn man sich die Spaltung der Gesellschaft anguckt, in England geht die Schere so rasant, so schnell auseinander.
Ja.
Und das haben wir hier halt eben auch.
Warum dann Volkshochschule? Da kamen sie schnell rein und sind bis heute geblieben.
Das ist wirklich wie die Jungfrau zum Kind, sagt man so, ne? Weil eine Stelle frei war. Ich habe mich hier eigentlich als Kursleiter bewerben wollen für Englisch. Aha. Dann bin ich informiert worden, nächste Stelle, so wie Sie, Ihr Lebenslauf und so weiter, nächste Woche wird eine Stelle ausgeschrieben.
Ja, es passt eigentlich perfekt, ne, wenn man Ihren Lebenslauf liest.
Hab mich beworben, ja. Hab die Stelle bekommen. Und habe dann erst so richtig Erwachsenenbildung auf dem Schirm gehabt. Also ich war vorher, glaube ich, zweimal in meinem Leben in der Volkshochschule Mülheim zu so Podiumsdiskussionen, bildungspolitischen, in der Oberstufe. Und bin mittlerweile Überzeugungstäter, weil es ist ja auch logisch. Die meisten Leute beenden ihre Bildung, sagen wir mal, wenn sie Abitur machen, dann sind sie 18 mittlerweile. Ich war damals 19, jetzt wieder werden sie 19 sein, die Leute. Dann machen sie vielleicht noch ein Studium, dann sind sie so Mitte 20 vielleicht. Der größte Teil des Lebens kommt danach.
Ja, klar.
Das heißt, wir brauchen eine lebenslange Bildung und dafür stehen Volkshochschulen und das seit über 100 Jahren, sind wir verlässliche Partnerinnen.
Und jetzt bleiben Sie noch, die 17, 20 Jahre, die Sie noch haben, oder kann Sie irgendwas nochmal ganz rausreißen, so begeisterungsfähig, wie Sie sind?
Mittlerweile sage ich niemals nie, aber es ist in der Tat so, egal wo ich gearbeitet habe, ich habe da gearbeitet, wo ich bin und tue das auch, um da zu sein, wo ich bin, weil ich glaube auch ganz ehrlich, da wo ich bin, ist dann auch immer der richtige Punkt. Und wenn sich was ergibt, wo ich... Jetzt im Augenblick würde ich es komplett ausschließen. Also jetzt im Augenblick, glaube ich, könnten die Leute auf mich zukommen. Ich kann mir gerade keinen schöneren Posten vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hätten sie mich 2015, 2018, vielleicht sogar noch 2022 gefragt, ob ich mal Direktor dieser Volkshochschule werden wollte, würde ich sagen, was habe ich ihnen angetan, warum sollte ich das tun?
Warum sollte ich die ganze Zeit auf den Hintern dieses Pferdes schauen?
Zum Beispiel.
Auf dem Burgplatz, die Statue.
Zum Beispiel, genau.
Ja, richtig. Bunte Überleitung zu einem seriösen Thema zum Schluss.
Ja.
Nach 10 Jahren England konnte sie die Volkshochschule ja wieder sehr gut integrieren in den deutschen Alltag.
Ja.
Das ist eine Aufgabe, die Stadt, nehme ich mal an, der VHS ganz explizit auch allen anderen gibt, eine Integration zu fördern.
Natürlich.
Wie sieht das aus?
Das ist so eine Sache, wo ich wirklich sage, dass eine Volkshochschule, wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden, genau aus diesem Grund, um Zusammenhalt, um Integration in der Stadtgesellschaft zu befördern. Und wenn man dann halt so Geschichten erlebt wie die junge Afghanin mit Kindern, die bei uns ihren Schulabschluss nachmacht, um es sich selbst zu beweisen, um Vorbild für ihre Kinder zu sein und dann aber auch noch sagt, ich will auch Vorbild für alle afghanischen Frauen sein, die in ihrer Heimat gerade von Bildung ausgeschlossen werden.
Taliban, ja.
Dann, ne, wenn ich solche Sachen, dann habe ich echt ein Kloß im Hals und dann werden mir manchmal auch die Augen feucht. Oder eine Teilnehmerin, die zu uns kommt, und ein Kurs noch irgendwie so gerettet werden konnte, weil noch ein Teilnehmer gefunden wurde und wir nochmal so eine Kleingruppe kalkuliert haben, auch mit feuchten Augen sagt, Herr Rinke, das ist so schön, das ist die kleine Auszeit, die ich nur für mich habe. Ansonsten muss ich mich um meinen kranken Mann kümmern, ich muss meine Kinder unterstützen, indem ich die Enkelkinder ganz oft betreue. Und das ist eine Zeit, die ist nur für mich. Und wenn man solche Sachen halt eben hat oder Leute, die bei uns erst in Deutschkursen waren, dann Kursleiter geworden sind und jetzt Kollegen sind,
ja, toll.
Dann denke ich, gibt's irgendwo einen geileren Job? Das ist ein Hammer. Und ich bin täglich dankbar, dass ich keinen Bullshit-Job habe, sondern dass ich einen Job habe, wo ich tagtäglich erlebe, der bringt uns als Gesellschaft weiter.
Lebenslanges Lernen, ja. Wenn das alle verstanden hätten, wie wichtig das ist, dann hätten sie eigentlich die 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner hier, ne? Die haben sie noch nicht.
Na, stimmt.
Wo stehen sie und wo wollen sie hin?
Also es gibt so ein paar Sachen, die habe ich gerade schon erwähnt. Ich will zum einen, dass wenn man so eine Tür aufmacht, man nicht mehr sofort sieht, was für eine Art von Kurs ist.
Bei Beton sehe ich, sobald Beton in der Hand ist, wird es um Beton gehen.
Richtig, aber da sehe ich noch zu wenig Leute mit vielleicht einer etwas dunkleren Hautfarbe, da sehe ich noch zu wenig Leute, die vielleicht Kopftuch tragen. Wir möchten aber eben auch gucken, dass die Leute, die gar nicht in die Innenstadt kommen, also es gibt in Essen schätzungsweise 40.000 Menschen, die nicht sicher lesen und schreiben können. Hm. Wenn sie nicht sicher lesen und schreiben können, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie in ihrem Stadtteil, in ihrem Quartier, in ihrer Familienzusammengehörigkeit bleiben und nicht rauskommen. Ja. Also versuchen wir im Augenblick da, wo es irgendwie möglich ist, mit Fördergeldern und so weiter und so fort auch in Stadtteile zu gehen. Ja. Wir haben in Katternberg und in Karnap zum Beispiel VHS-Lerntreffs, die sich gezielt an Menschen mit geringer Literalisierung, sprich können nicht gut lesen und schreiben, haben vielleicht auch eine geringe digitale Grundbildung richten, die einfach kommen können, wenn sie irgendwo scheitern. Also sie können vielleicht ein Schreiben von der Behörde nicht lesen. Oder sie können nur online einen Termin irgendwo buchen und kommen dann mit ihrem Smartphone, das haben dann doch viele, kommen dann halt eben und fragen nach, wie kann ich das denn machen? Und das ist ein erster Zugang. Und dann lernen sie halt eben übrigens, sie können das lernen. Man kann immer noch lesen und schreiben lernen. Und dann kommen die zu uns in die Kurse und dann haben wir ganz viel geschafft.
Gute Talk-Podcasts lassen ihrem Gast das letzte Wort. Ich musste gerade schmunzeln, wenn ich als Podcast-Gastgeber heiser aus einer Folge rausgehe, habe ich auch was falsch gemacht. Aber die Gefahr besteht bei Ihnen ja gar nicht, Herr Rinke. So, weiße Wand kriegen Sie zur freien Befüllung. Vielleicht ein kleines Sparkassen-Ess, wissen Sie. Ansonsten volle Freiheit. Was schreiben Sie oder malen Sie oder basteln Sie aus Beton?
Ich würde den Spruch darauf setzen, unterschätze niemals einen Menschen mit einem VHS-Programm in der Hand. Weil das sind Leute in der Regel, die ihr Leben in die Hand nehmen wollen. Das sind Leute, denen Bildung am Herzen liegt und das sind Leute, die Entwicklung wollen. Und Leute, die Entwicklung wollen, sowohl für sich entwickeln anschließend eben auch die Gesellschaft weiter.
Ja. Und das immer in der Begegnung mit anderen.
Und das immer, genau. Und das immer im Dialog mit anderen. Das ist genau das. Bei uns ist der Ort, wo Menschen unterschiedlichster Meinung miteinander reden. Und das ist uns auch so wichtig in diesen Zeiten. Die Leute kommen viel zu oft in Diskussionen rein und versuchen, das Gegenüber zu überzeugen. Das heißt, die wollen mit der gleichen Meinung rausgehen, wie sie reingekommen sind. Und das versuchen wir mit unseren Formaten aufzubrechen, dass man vielleicht nochmal nachdenkt, denkt so, in dem Punkt hat er vielleicht recht.
Bei mir hat's geklappt.
Das freut mich, super.
Stefan Rinke, danke schön für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Ja, für die nächste Folge können Sie schon mal ein Handzeichen üben. Zeigefinger und kleiner Finger einer Hand in die Luft strecken und dann im Rhythmus mit dem Kopf nicken. Es hilft langes Haar. Rock'n'Roll im weitesten Sinne. Bleiben Sie gespannt. 2. Dienstag im August. Und die Bitte, geben Sie uns für diese Folge ein Sternchen, ein Herzchen, den Daumen hoch. Aktivieren Sie bei YouTube die Glocke, da sind wir auch. Und was ja immer mein Herz besonders erwärmt, wenn Sie diese Folge an einen lieben Menschen zu Hause in Essen weiterleiten. Vielen Dank. Einen angenehmen Sommermonat Juli wünsche ich mit möglichst wenigen Hitzewellen wie neulich, ne? Hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.